So, ich darf euch erstmal alle herzlich begrüßen hier zu unserem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung in Hamburg heute. Darf mich vielleicht noch selber kurz vorstellen, weil es auch mein erster offizieller Podcast für die KAS ist. Mein Name ist Tom Lotz und ich bin als jetzt Tagungsleiter heute mit dabei und wir sprechen heute mit dem Bundesvorsitzenden der Schülerunion, Finn Wandhoff, den ich jetzt gerade natürlich auch mal herzlich begrüßen darf, Finn, wenn du mich gut hörst.
Ich höre dich.
Das höre ich. Wir sehen uns.
Danke für die Einladung.
Gerne. Wir sehen uns tatsächlich auch auf dem Bildschirm. Deswegen ist das ganz lustig und können natürlich gegenseitig auch schön aufeinander reagieren. Wie ich schon sagte, du bist Bundesvorsitzender der Schülerunion und das Ganze ja auch schon seit ganzen 3 Jahren, seit 2017 jetzt. Kommst aus Schleswig-Holstein, bist auch gerade zu Hause. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und vielleicht für all diejenigen, die auch jetzt mit der Schülerunion nicht so vertraut sind. Wir hatten in den letzten Monaten hier auch bei der KAS in Hamburg sehr viele Gäste aus der Jungunion, natürlich auch aus der CDU. Was ist eigentlich die Schülerunion als Vereinigung? Was macht ihr? Kannst du sehr, sehr gerne einmal kurz uns aufklären, sozusagen jedenfalls diejenigen, die damit noch nicht so sehr vertraut sind?
Gerne. Vielleicht kurz und knapp zu mir. Ich bin Finn, gerade 20 geworden und jetzt seit fast 3 Jahren Bundesvorsitzender der Schülerunion. Und ich komme aus Schleswig-Holstein, wie du schon erzählt hast, und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Und genau, dann möchte ich eigentlich alles Weitere eher der Schülerunion selber widmen. Die Schülerunion ist eben die Schüler- und Auszubildendenvereinigung der CDU-CSU. Wir sind strukturell nicht ganz so eng mit der Union verwoben wie die Junge Union oder der RCDS, also wahren uns da eine gewisse Unabhängigkeit, was auch an sich praktischerweise gar nicht schlecht ist, um auch direkt an die Schulen zu gehen, weil an den Schulen ist es ja einfach, was die Rechtsbedingungen angeht, sehr kompliziert mit politischer Werbung und so weiter. Und das machen wir uns dann dabei so ein bisschen zunutze, dass wir da eben ein bisschen Unabhängigkeit uns wahren, damit wir da eben Werbung machen können. Und genau, zu unserem Profil zählt hauptsächlich der Wunsch nach einer bundesweiten Schülervertretung, die es so nicht gibt, also einem bundesweiten System dafür. Ja. Setzen uns sehr stark für die Interessen von Auszubildenden ein, was es im jugendpolitischen Bereich eigentlich auch nicht so sehr gibt. Und außerdem haben wir letztes Jahr, was vielleicht ein bisschen kontroverseres Thema ist, ich weiß nicht, ob wir da heute noch drauf zu sprechen kommen, auch den Wunsch geäußert, dass wir gerne Cannabis realisieren wollen würden. Also das ist so unser Profil. Man kann sich das auch auf unserer Website sehr gerne angucken. Ich sage immer, wir sind schon eine konservative Organisation, aber eben nicht verbohrt. Und das ist, glaube ich, auch Teil der Diskussion, die wir heute hier vielleicht führen werden und Teil des Austauschs.
Genau, ihr setzt also auch gern mal kontroversere Themen auf die politische Tagesordnung von eurer Seite, selbstverständlicherweise. Worüber wollen wir heute eigentlich sprechen? Wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, wie sich eigentlich unsere junge Generation, die Generation Z, aktuell engagiert, wie man politisch partizipiert, wie man aktuell alleine zu den politischen Parteien steht und uns dann natürlich auch einmal konkret unser Parteiensystem anzugucken. Ja, wie attraktiv sind eigentlich Parteien aktuell für jüngere Menschen, um uns dann vielleicht auch möglicherweise anhand einzelner Projekte, die auch aktuell gestartet sind, im Rahmen der Digitalisierung, gerade was Parteien angeht, zu schauen, ob diese die Parteiarbeit ja gerade für Jüngere dann attraktiver machen. Ihr hattet vor ein paar Wochen hat die Schülerunion bei Facebook einen Post abgesetzt. Da ging es darum, mit der zentralen Aussage so, dass es immer weniger jüngere, engagierte Menschen gibt. Das war so eure zentrale Aussage. Warum seht ihr das so, beziehungsweise was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
Du musst vielleicht ganz kurz den Kontext erwähnen. Es war, glaube ich, im Kontext strukturellen Veränderungen bei uns im Verband, nicht wahr? Also ja. bezüglich der Aktionsgruppe war das, glaube ich, wo wir eben darauf hingewiesen haben, es gibt eben immer weniger Engagierte und daraus war unsere Schlussfolgerung, wir müssen bei uns die Strukturen ein bisschen verändern, die Hierarchien im Verband abflachen. Bei uns ist auch die Demografie keine andere als bei der Jungunion. Das heißt, die Mitgliederzahlen sind einfach rückläufig, die Mitglieder werden tendenziell älter und so weiter. Und das ist eben ein großes Problem. Und ich glaube, erstmal die Aussage zu treffen, dass sich immer weniger junge Leute engagieren, ist ja erstmal einfach eine wahrheitsgemäße Analyse der Tatsachen. Das ist ja jetzt noch ein politisches Statement oder so, sondern es ist einfach erstmal die Wahrheit zu akzeptieren und daraus entsprechend dann Schlüsse zu ziehen. Und womit wir jetzt begonnen haben, das ist natürlich ein kleinster Baustein, der überhaupt noch nicht ausreichen kann.
Nichtsdestotrotz erleben wir ja durchaus, finde ich, in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren eine durchaus immer stärker politisierte Jugend. Das heißt, unsere Jugend beschäftigt sich immer mehr mit politischen Themen, engagiert sich auch viel in politischen Bewegungen. Wir kennen alle die Bewegungen Fridays for Future natürlich. Nichtsdestotrotz bemerken wir ja, dass man eben nicht in die Parteien hineingeht. Das heißt, man engagiert sich gern bezogen auf einzelne Sachthemen, zeitlich begrenzt. Und es entsteht so ein gewisses Spannungsverhältnis eigentlich zwischen der Jugend und den politischen Parteien oder den politischen Mandats- oder Amtsträgern. Wie würdest du das aus deiner Sicht beurteilen aktuell, das Engagement der Jugend?
Also an neigt der dazu, oder es ist ja irgendwie im letzten Jahr dann so Common Sense geworden, zu sagen, nein, diese junge Generation, meine Generation ist eine ganz andere, die interessiert sich eben doch für Politik und engagiert sich auch. Also da waren dann irgendwie meine Elterngeneration quasi oder die Babyboomer oder so, die waren dann ganz erstaunt und so, wie politisch meine Generation doch ist. Das haben sie alles irgendwie diesen Fridays for Future Demonstrationen entnommen. Ich würde da auf diesen Choral der Freude nicht ohne weiteres einsteigen, weil das irgendwie auch teilweise dazu führen kann, dass man die Lage nicht mehr ernst genug nimmt. Denn in Wahrheit ist es ja so, dass das klimapolitische Thema ja junge Menschen und auch grundsätzlich Menschen in der westlichen Hemisphäre eigentlich ja schon seit Jahren emotional bewegt und auch schon seit Jahren auf die Straße treibt. Und das Besondere bei unserer Generation ist halt einfach, dass wir neue Dynamiken haben, was Gruppen, Gemeinschaft angeht, auch was Kommunikation angeht über Social Media. Das heißt, da braucht es nur einen Hype sozusagen, damit sich eine große Masse motiviert fühlt, eben dann den Moment freitags, vormittags auf die Straße zu gehen und sich da eben dazu zu stellen und halt diejenigen zu unterstützen, die da ganz vorne stehen und dann sich für die Sache offensiv einsetzen. Du merkst schon daran, wie ich es ausdrücke, dass ich eben nicht finde, dass jeder, der auf so eine Demonstration geht, dass man den gleich Lob huldigen kann irgendwie dafür, dass er sich so toll engagiert für die Gesellschaft, sondern es ist eigentlich nach meinem Empfinden irgendwie wenn überhaupt das Mindestmaß, aber ich denke eben auch erstmal keine großartige Leistung, dass man sich irgendwie mit einer großen Masse gemein macht, in der ja auch irgendwie das Individuum, das ist zumindest immer meine Kritik an solchen Veranstaltungen grundsätzlich, auch etwas neutralisiert wird, so, sondern sich einfach dieser einen großen Sache unterordnet. Und da kommen dann ja auch zuweilen total krude Dinge bei rum, politisch auch. Und dann sagt eben irgendeine Frontfrau von oder ein Frontmann von Fridays for Future, redet dann halt irgendwie von zivilem Ungehorsam, gesellschaftlichem Widerstand und gegen althergebrachte Strukturen und so weiter und wirft das alles in einen Topf mit dieser Haltung von vielen, von den meisten, von, ich würde mal sagen, allen Vernünftigen und halbwegs Interessierten, dass man halt die Umwelt schützen soll und dafür mehr tun muss. Das ist eben alles ein bisschen krude und auch widersprüchlich an diesem.
Ja, finde ich aber sehr, sehr interessant, deine Analyse. Das heißt, du sagst ja quasi, ja, es ist eine Bewegung, die auch viele Menschen angezogen hat, aber trotzdem heißt das nicht gleich. Das heißt, du widersprichst ja so ein bisschen so diesem Argument dieser politisierten Jugend, dass alle jetzt also trotzdem jetzt wahnsinnig engagiert sind. Also dieser Konsens, der besteht, dass man sagt, ja, unsere Generation ist jetzt viel, viel engagierter, dem widersprichst du ja zumindest so ein wenig. Und ich würde mal sagen, das liegt ja, wie du sagtest, auch daran, dass man sich eben nicht in politischen Parteien oder Vereinigungen engagiert, richtig?
Ja, also man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr von oben herab spricht jetzt, wenn man eben aus so einer Vereinigung kommt, weil de facto können halt guten Gewissens sagen, diejenigen, die diese Demonstration organisieren, wir ziehen ja viel mehr Leute an als ihr, also machen wir irgendwas besser. Und das ist auch erstmal richtig, weil man darf seine eigenen Fehler in den eigenen Strukturen darf man eben darüber nicht schönreden und vergessen und so weiter. Das wäre der total falsche Weg, aber ich bin eben immer großer Fan von einfach wahrheitsgemäßen Analysen der Begebenheiten, und das ist einfach bei Fridays for Future, würde ich mal sagen, Teil der Wahrheit, dass eben nur weil da eine große Menge an Schülern, aber eben immer noch nicht mal die Mehrheit, noch nicht ansatzweise die Mehrheit eben auf die Straße geht, sagen jetzt, dass unsere Generation so politisiert sei. Das ist, glaube ich, einfach ein Trugschluss, weil da auch ganz viel eben Popkultur mit reinspielt und so weiter. Ne? Also wenn dann Billie Eilish zum Beispiel sagt, Greta Thunberg ist super und, keine Ahnung, support Fridays for Future und so weiter, dann zieht das natürlich auch. Und das heißt aber jetzt nicht, dass die Menschen, die da hingehen, die jungen Menschen, wirklich Teil der politischen Debatte sein wollen und die Gedanken dort verinnerlicht haben. Das heißt erstmal, dass sie einfach einer Plakette irgendwie, nämlich halt Fridays for Future, mit Perspektive Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter, halt erstmal grundsätzlich zugeneigt sind. Das ist halt alles aus meiner Perspektive.
Ich meine, so eine Bewegungen wie jetzt Fridays for Future betreiben ja auch so ein gewisses Agenda-Setting, ja. Also die setzen ja Themen dann auch auf die Tagesordnung, natürlich auch auf die politische Tagesordnung im Nachhinein. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich kann deine Argumentation sehr gut verstehen. Was mich interessieren würde, ist, wie würdest du denn dann in diesem Rahmen sozusagen die Dissenstauglichkeit unserer Jugend beschreiben? Also wie gut ist unsere Generation quasi bereit, auch diesen politischen Konflikt, also die unterschiedlichen politischen Meinungen auch zu verinnerlichen und sich eben objektiv da auch miteinander auseinanderzusetzen?
Also sich über die Jugend von heute irgendwie aufzuregen oder so strukturell, was auch immer, gesellschaftlich, ist natürlich, das ist überhaupt kein praktikabler Ansatz. Und auch gerade als so jemand, dem dann immer so Berufsjugendlichkeit vorgeworfen wird in der Jungunion, also ich spreche jetzt mal allgemein, aber natürlich wird mir das auch vorgehalten. Und dem muss sich, glaube ich, auch dann jeder stellen in der JU oder auch bei den Jungliberalen oder so, alles, was eher in dieses Spektrum geht. Da ist das überhaupt kein Weg zu sagen, irgendwie, ja, die Jugend von heute ist irgendwie da total uninteressiert und irgendwie hängt nur vom Smartphone oder so. Das ist kein Weg. Ich glaube, unsere Generation ist nicht Dissens untauglicher als Generationen vor uns. Ich glaube nur, dass einfach die Debatte, die Kontroverse ein bisschen eher noch neutralisiert wird, so im Sand der sozialen Medien versickert irgendwie, und darum halt niemals in die breite Masse getragen wird. Und heute ist es ja einfach so, dass wir es einfach auch viel mehr mit Massenbewegungen zu tun haben als noch früher, weil früher waren dann eben Teil der Dissenskultur, die du quasi angesprochen hast, waren halt dann die Hochschulverbände irgendwie. Es waren dann, keine Ahnung, Rudi Dutschke gegen irgendwelche konservativen RCDSler oder so. Mhm. Und das ist eben heute nicht mehr so. Natürlich gibt es diese Debatten noch an den Hochschulen, aber dafür interessiert sich halt keiner mehr, sondern wofür sich die Medien interessieren, das ist dabei ja immer entscheidend, und mittlerweile sogar auch die Politik mehr interessieren, sind halt die Leute, die auf sozialen Medien vermehrt Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. So. Und das ist vielleicht Teil des Problems. Und da ist das natürlich auch so eine Marktfrage irgendwo, ne? Also reagiert jetzt quasi die Nachfrage auf das Angebot oder reagiert das Angebot auf die Nachfrage und so weiter? Aber da würde ich nachher gleich gerne noch drauf
genau,
zu sprechen
konkret,
kommen.
Konkret, nämlich wie reagieren sozusagen die Parteien dann darauf und auf dieses neue Medium? Und da kommen wir doch eigentlich genau schon zu dem zweiten Punkt. Lass uns mal konkret über unsere politischen Parteien sprechen, natürlich auch gezielt über die Volkspartei CDU. Du sprichst relativ häufig auch davon, dass sich die hierarchischen Strukturen in Parteien ändern müssen. Ja? Du erwähntest beispielsweise undurchlässige Parteistrukturen, wenig Transparenz. Wie siehst du aktuell die Parteien aus der Sicht eines jungen Menschen? Wie sind die politischen Parteien aktuell in unserer Parteiendemokratie aufgestellt?
Also ich habe auch gerade wieder gemerkt, oh Gott, ich rede viel zu lange, also
Ach,
unterbrich mich
das ist
ruhig,
überhaupt kein
wirklich.
Problem, das ist ja interessant.
Es ist, glaube ich, total notwendig, dass du da einfach da mal irgendwo ein Stoppschild hinstellst und wir dann zum nächsten Thema kommen. Das ist halt jetzt wieder ein riesiger Block einfach, ne?
Ja.
Glaube, wir müssen das ein bisschen aufsplitten, die Frage. Also deine Frage zielt ja jetzt so ein bisschen ab auf Zukunft der Volkspartei generell, oder?
Ja.
Oder
Also
willst du
es geht mir
darauf?
vor allen Dingen um die sozusagen um die Attraktivität unserer Parteien. Weil wir haben es ja bereits thematisiert, die demografischen Strukturen der Parteien, der Mitglieder werden immer älter, immer weniger jüngere Menschen begeistern sich auch für eine Partizipation in Parteien. Darum geht es mir eigentlich, was du da auch als Gründe für siehst, warum eben dieses Phänomen so besteht zurzeit.
Ja. Es wurde ja, glaube, es kam von den Sozen damals oder so, oder von den Grünen, ich weiß nicht genau, ja mal dieses Wort Attraktivität ein bisschen sag mal, plakativ überspitzt und da wurde dann, kam dann diese Forderung, irgendwie Politik muss sexier werden oder so. Woraufhin Gerhard Schröder einfach gesagt hat, was soll das sein, ne? Also Politik ist nicht sexy. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Aussage sympathisch. Also zu sagen, Politik ist eben nicht sexy. Also man darf jetzt eben nicht glauben, was halt viele, viele tun, dass wenn man, weiß ich nicht, à la ÖVP einfach das Logo ein bisschen ändert und irgendwie ein bisschen Technomusik unter seine Spots spielt, dass man damit die strukturellen Probleme einer großen Partei löst. Denn die Wahrheit ist halt, dass unsere Gesellschaft so plural einfach in ihren Strukturen ist und so weiter und auch die Milieus sich immer weiter aufsplitten und so, dass du damit halt niemals alle bis mitnehmen können, sondern ein großer, großer Teil fährt auch noch sehr drauf ab, auf diese althergebrachten, traditionellen organisatorischen Verbandsstrukturen mit Ortsvorstandssitzungen etc. pp.
Die
Das Problem
klassischen
ist nur, wir finden,
Stammtische,
ja,
von denen immer die Rede ist, ja.
total, genau. Also ich glaube auch, die Stammtische gibt es nach wie vor genauso häufig, die haben sich nur ein bisschen von den Verbänden entfernt. Ich überlege gerade, wie tief ich da jetzt in das Thema reingehen soll, ohne dass jetzt irgendwie alle genervt sind am Ende vom Podcast. Es ist nur, glaube ich, so, dass wir jetzt gerade in so einer Zwischenphase leben, so epochal, einfach nach dem Nachkriegsgeschehen, die letzten Wehen davon sind jetzt einfach mal abgeebbt und jetzt hatten wir halt 16 Jahre die gleiche Bundeskanzlerin und das ermüdet, glaube ich, einfach demokratische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, auch diese Verbandsstrukturen. Verbände
Ja.
sind ja einfach Interessensvertretungen, das sind ja Lobbys und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, dass, glaube ich, die Gesellschaft einfach von diesen Strukturen, die sie seit Jahren einfach kennt, in- und auswendig, alle, die sich dafür interessieren oder davon mal Wind bekommen haben, dass sie ein bisschen davon ermüdet sind. Und jetzt wird eben die Frage lauter danach, wie kann man das ändern und so weiter, und was kann man für neue Strukturen etablieren. Meine Position ist da ganz ehrlich, nur weil die Strukturen und die Leute, die das vertreten, langweilig geworden sind, macht es sie nicht falsch, so, sondern ein Ansatz, der eben zur Gründungszeit dieser ganzen Verbände richtig war, der kann heute noch genauso richtig sein, weil das Entscheidende dabei sind ja immer die demokratischen Strukturen in diesen Verbänden. Also was heißt denn eine Ortsvorstandssitzung oder was heißt denn ein Kreisverbandstag oder so, die in der Regel als super langweilig natürlich zu Recht wahrgenommen werden. Das heißt einfach Basisdemokratie. Das heißt Demokratie von der Wurzel an. Von da werden dann indirekt die Leute gewählt, die irgendwann ganz oben landen. Darum sind die Strukturen an sich erstmal nicht verkehrt so. Und
Ja.
wozu wir heute ganz oft neigen, ist, das zu entdemokratisieren. Also wir äußern dann den Wunsch, man sollte diese demokratischen, festigten Strukturen irgendwie einfach auflösen und dann durch, keine Ahnung, wie es dann genannt wird, irgendwie Joint Democracy oder so, mit irgendwelchen, so jede Stunde eine Abstimmung zum gleichen Thema und dann wird irgendwie daraus eine Entscheidung getroffen. Also das entdemokratisiert die Prozesse auch sehr. Und das darf man eben nicht tun. Das ist jetzt der erste Block, aber Wie gesagt, lass mich nicht zu lange reden.
Du gerne, das ist ja alles relevant, ja. Und sehr, sehr interessant. Du trinkst übrigens gerade aus einem Holstein-Kiel-Becher, wenn ich das mal kurz ansprechen darf, um vielleicht ganz kurz von dem wirklich guten Inhalt wegzukommen. Also haben wir durchaus schon deine Fußballliebe geklärt.
Das ist eben, ja, das ist aber, finde ich, natürlich inhaltlich genauso wichtig. Aber nicht, dass da jetzt irgendwie einige, die mich besser kennen, so denken, jetzt irgendwie macht er da einen auf großen Fußball-Fan oder so Podcast, um sich da beliebt zu machen. Es ist wirklich so, ich hatte mit Fußball nie viel am Hut, ehrlich. Also ich hatte irgendwie einen besten Freund so in der Grundschule. Da haben wir schon immer super viel Fußball gespielt, das war unser Ding und so, aber irgendwann habe ich halt festgestellt, ja, irgendwie interessiert mich das nicht so, macht irgendwie Spaß, ne, da rumzukicken auf dem Bolzplatz. Bin jetzt keiner von den Fußballfanaten, die halt irgendwie jedes Wochenende ins Stadion gingen, aber dann war es halt irgendwann so, dass ein richtig guter Freund von mir halt immer zu Holstein gegangen ist und dann bin ich da halt irgendwann mal mitgekommen, dann habe ich da so ein bisschen die Liebe zum Stadionfußball entdeckt. Also nicht so zum Erstliga Tabellenfetisch und so und jeden Tag gucken, wie sind da die Spielergebnisse oder so, dann halt einfach im Stadion stehen und damals war ja Holstein jetzt mittlerweile zweite Liga, ne, das ist großartig, aber damals halt erstmal noch Regionalliga Nord und dann der Aufstieg in die dritte Liga.
Also
es war das
Ambiente im Stadion, die Atmosphäre, die dich da begeistert hat.
Es war der Stadionfußball auf jeden Fall und dann eben auch gerade in dieser unteren Liga war das eben mega geil, weil die Stimmung halt eine ganz andere war. Also sind ja echt Leute irgendwie aus Süddeutschland hochgefahren für ein Wochenende mit dem Bus. Das machen die natürlich auch in der ersten Liga und in der zweiten Liga, gar keine Frage. Es war halt alles viel persönlicher, auch viel, viel verbissener, leidenschaftlicher. Das war alles schon richtig geil.
Was tatsächlich, um zu unserer Basisdemokratie und zu den Stammtischen zurückzukommen, ja eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg ist. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wir genau das, was du gerade aussprichst, die Leidenschaft, die Stimmung, also das Ambiente auch in der Politik so hinzukriegen, dass wir eben solche Menschen wie du auch dafür begeistern können, da dann mitzumachen. Du sagtest ja selber, wir sind gerade in so einer Phase des Umbruches, ja, natürlich auch aufgrund der letzten schwierigen Monate, die wir hatten. Wir haben viel auf Digitalisierung gesetzt, der politische Diskurs ist sehr auf Online-Plattformen gewandelt. Plötzlich haben alle mit ihren Instagram-Lives angefangen, auch Politiker, die den technischen Medien vorher nicht so viel zu tun hatten. Aber wie schaffen wir es jetzt, Politik genauso schön vom Ambiente zu gestalten wie der Stadionbesuch?
Das war eine sehr elegante Überleitung. Also wirklich,
ich habe mir Mühe gegeben.
Dazu sehr, 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 sehr gut. Ich muss auch einmal nochmal sagen, für alle, die zuhören, das war auf keinen Fall geplant, also wirklich nicht. Und das war ganz cool. Und zwar, um auf die Frage zurückzukommen, Teil der Lösung muss sein, sollte sein, dass natürlich Hierarchien abgeflacht werden. Das ist wieder irgendwie ein fast abgedroschener Begriff, aber das liegt ja nicht daran, weil der Ansatz falsch ist, sondern es liegt daran, weil das meistens nicht vernünftig gemacht wird. Und das heißt, wenn wir jetzt mal so eine Parteistruktur angucken, ich habe es ja schon angedeutet, Ortsverband, Kreisverband, Landesverband etc. und dann mit einer entsprechenden Sitzung, heißt das, dass es nicht mehr sein kann heute, dass wenn du am Freitag halt zu einer Demo gehen kannst und sofort Gehör findest, weil du dich vorne aufs Podium stellen kannst und da irgendwie deinen Senf dazugeben darfst und am Ende landet das sogar auf Seite 2 in der Zeitung oder so, dann kann es nicht sein, dass du eben ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre oder 4 Jahre brauchst, bis du mal auf deine erste Landesverbandsveranstaltung gehen
darfst. Also bis du wirklich tatsächlich nicht nur sozusagen das Thema setzt, sondern dann auch Verantwortung übernimmst und dann auch quasi Entscheidungen ja mittragen kannst, richtig?
Ja, das ist dann der Unterschied eben zwischen der Demo und eben so einem Verband. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung, dass jemand, der bei uns einfach da sein will, genau wie auf einer Demo und einfach dorthin gehen will, weil er das Gefühl hat, dass er dort die richtigen Leute hat, die ihm zuhören oder was auch immer, dass der eben genauso diesen Zugang auch haben sollte. So, und was jetzt halt klar ist, was ich gerade versucht habe klarzumachen, man kann diese Strukturen mit Wahlen, Delegiertenversammlungen und so, das kriegst du nicht aufgelöst, weil das ist einfach so das juristische Fundament für vernünftige demokratische Strukturen. Kriegst du nicht aufgelöst, sollte man auch nicht auflösen, meiner Meinung nach. Man braucht eher so ein eben ein Vorfeld oder wie auch immer man es nennen will. So einen kleinen Vorgarten vor diesem großen Gebäudepartei irgendwie, bevor man durch diese irgendwie Stahlbetontür da treten muss, um da irgendwelche Ämter auszufüllen und sich auf Ortsverbandssitzungen dort abzuarbeiten.
Ja. Brauchen wir da mehr Akzeptanz, auch von den politischen Entscheidungsträgern, also von denen, die bereits in diesen Strukturen eingearbeitet sind?
Absolut. Das ist ja wahrscheinlich das Hauptproblem. Eben nicht, dass es an Ideen mangelt, sondern dass diejenigen, die in Verantwortung sind, nach meinem Gefühl die Dringlichkeit dieses ganzen Problems nicht wirklich begreifen, weil es eben im Alltag der Politbubble irgendwie ein bisschen untergeht. Und das vielleicht nochmal ein anderer Themenblock, den will ich gar nicht anschneiden, ich werfe es einfach mal rein, dass diese Verantwortungsträger auch ganz oft satt sind aktuell. Also in einer Partei, die seit 16 Jahren irgendwie regiert und jetzt auch langsam wieder in mehr Landesregierung Verantwortung übernimmt, als das noch vor 10 Jahren der Fall war und so weiter, ist es halt irgendwann einfach so, dass die Mandatsträger und Verantwortungsträger, zumindest nach meinem Gefühl, gesättigt, wenn nicht übersättigt sind, von eben diesem politischen Trott und Alltag und den normalen Abläufen und so weiter. Und das wird schon alles seinen Gang gehen und ist alles schon in Ordnung, so wie es ist und so. Wir haben da doch 2, 3 neue Mitglieder jetzt letztes Jahr gekriegt im Ortsverband und im Kreisverband und sogar eine Frau war dabei und so. Die checken dann aber eben nicht die Dringlichkeit dieser ganzen Sache, wenn man eine ganze Generation einfach verliert von diesen Strukturen weg und die einfach in 20 Jahren die Mehrheit in der Bevölkerung darstellen werden oder in 30, 40 Jahren und dann einfach sagen werden, wir haben keine Lust mehr auf diese Strukturen. Und zwar nicht, weil sie jetzt denken, die sind total falsch, weil das hat ihnen keiner so richtig erklärt,
nee, genau, was jetzt falsch. Vielleicht auch nochmal zurück zu den Strukturen.
Ich bin müde davon, weißt du?
Richtig, ich fand das aber, das war ein ganz, ganz valider Punkt, dass du gesagt hast, die Strukturen, die müssen auch so bestehen bleiben. Das ist das demokratische Fundament unseres Parteiensystems. Fand ich, ist super und es ist ein absolut richtiger und wichtiger Punkt. Es geht ja, wie du schon sagtest, so um das Ganze drumherum. Ich finde, das Ganze, was du gerade angesprochen hast, bewegt sich aber so ein bisschen auf den Generationenaustausch zu. Für mich, also jetzt meine persönliche Meinung, für mich gehört ja der Generationenaustausch und auch dieser Konflikt zwischen den Generationen gehört ja auf die Ebene der Parteien. Also für mich gehört das in die Partei hinein. So, und das eben nicht zwischen Bewegung auf der Straße und politische Funktionsträger auf der einen Seite, sondern für mich gehört das so in die Partei, dass wir also in der Partei auch zwischen den Generationen zusammenarbeiten und diskutieren und auch kontrovers diskutieren. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Es war ja historisch schon immer so eigentlich, dass in der Geschichte der Bundesrepublik, dass das auch durchaus in so Lagern einfach stattgefunden hat. Dass die 68er eben eher bei den Sozen mit Willy Brandt waren und so weiter oder jetzt später bei den Grünen und so weiter und dass die CDU halt der Feind war und dass auch die jungen Leute in der CDU sich tendenziell natürlich gegen die Bewegung gestellt haben, aber auch dann irgendwie aus so einer Defensivhaltung auch gegen progressive Gedanken und so weiter. Und dann, es gab einfach diese Lagerkämpfe. Ich will da jetzt irgendwie gar nicht näher drauf einsteigen. Ich finde, die CDU hat ja historisch auch dann bewiesen, dass sie sich super gut erneuern konnte und so weiter und auch gesellschaftszeitgemäße Antworten auf viele Fragen geben konnte. Heute ist es aus meiner Sicht wirklich so, dass wir einen Mangel an Streitlust auch innerhalb der Partei haben. Mhm. Also eigentlich das, was du vorhin quasi der ganzen Generation unterstellt hast, wo ich sagen würde, nicht unbedingt, das liegt vielleicht eher an Social Media und so.
Also unterstellt habe ich das nicht, es war eine genau, These, die ich in den Raum geworfen habe.
Genau, das aber auf die Partei bezogen, kann man das schon sagen. Also ich persönlich habe das Erlebnis gemacht in den letzten Jahren, dass einfach, wenn man in diesen Strukturen dann erstmal drin ist und dann geht es auch irgendwann um irgendwelche politischen Mandate und dann wollen gerade die jungen Leute eben sehr schnell vorankommen und irgendwo hin und so weiter, dass man sich da ganz, ganz schnell den Rücken krumm macht. Jetzt finde ich, ist der Vorteil von so Jugendorganisationen, dass du eben auch dann in jungen Jahren lernen kannst, dass das eben nichts bringt und dass das der falsche Weg ist. Aber wenn du eben in einem Alter da reinkommst, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, und das sind ja einfach die meisten, die irgendwie in der Jungunion besonders sind und so weiter, dann lernst du das halt nicht so schnell. Und dann erlebe ich schon, dass da Leute sind, die verbiegen sich inhaltlich so sehr, um da irgendwem zu gefallen und irgendwie einen vermeintlichen Partei-Mainstream zu bedienen und da irgendwelche Sympathien auf sich zu ziehen, dass es einem beim Zuhören fast schon wehtut. Weil was ich immer am schrecklichsten finde, ist, wenn wirklich offensichtlich bemerkbar ist, dass jemand seine Gedanken nicht selber gedacht hat, sondern dass die vorgekaut sind, dass er die irgendwo anders einfach importiert hat und jetzt für sich selber nutzt. Das ist eine Sache, die kann man machen und so weiter, wenn das kluge Gedanken sind, aber oft sind es halt auch einfach Sachen, wo man sagt, das sind Leute, die versuchen jetzt einfach irgendwie einem Mainstream halt gerecht zu werden. Und das geht halt nicht. Und da
du meinst also, wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen kann, du meinst also, dass sich auch wir Jüngere, also oder auch die Mitzwanziger, sich zu sehr anpassen, um eben sich in diesen Strukturen besser einfinden zu können. Ja, also so eine gewisse Konformität auch annehmen.
Ja, also ganz ehrlich, ne, wenn das jetzt schon wieder, es werden jetzt ja einige JUler wahrscheinlich auch ja vor allem hören und Leute irgendwie, die mit der KAS was zu tun haben und so. Und also die Hälfte davon, würde ich mal sagen, wird sich denken, ja, was für ein arroganter Hund, ne? Und der hat da irgendwie irgendwie Bundesamt und vermeintliches als Schüler und hat eh keine Ahnung und so weiter. Und den kannst du gleich in einen Topf werfen mit Diana Kinnert oder Jenna Behrens oder so, die von außen da schön gegen die Partei pöbeln oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. So, ich empfinde mich selber als mitten in den Strukturen. Ne? Ich bin auch hier im Kreisverband und im Ortsverband und in der Kreisverband.
Wir diskutieren die Strukturen ja gerade kritisch. Das ist ja, wir führen ja eine kritische Diskussion darüber.
Genau, richtig. Darum, das wollte ich nur, also das ist ja jetzt Teil meiner Kritik, dass da, darf man ruhig auch so verstehen, dass es da halt Leute gibt, die einfach bei jeder Kritik aus der Partei heraus sofort sagen, ah, das sind Nestbeschmutzer. So, das geht natürlich nicht. Das ist eine Haltung, die ist am Ende parteischädigend. Und was meiner Generation vielleicht so ein bisschen abhanden kommt, zum Teil, nicht bei allen, ist so die Bereitschaft, sich wirklich mal in einen harten, inhaltlichen Streit zu begeben. Das Gefühl habe ich schon. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, daher kommt, dass man irgendwie in den Strukturen einfach so groß geworden ist und so weiter, oder ob es daran liegt, dass man vielleicht harmoniebedürftig ist oder so, dass, ich weiß es alles nicht. Nur ist das eben das, was ich erlebe, dass inhaltliche harte Streit, die harte Auseinandersetzung auch mal über grundsätzliche Fragen geführt wird. Da würde ich jetzt mal als Stichwort einwerfen, Tabuthemen. Können wir vielleicht gleich auch noch vertiefen.
Alles klar, finde ich sehr, sehr interessant, wie du das beschreibst. Da wir jetzt schon sehr auch bei den Vereinigungen sind, ja auch gerade bei der Jungen Union, würde mich da mal interessieren, wie du eigentlich die aktuelle Entwicklung der Jungen Union auch bezüglich, also Tilman Kuban jetzt ja als neuer Bundesvorsitzender, hat ja sich sehr stark so auf diesen Hashtag und auf die Umsetzung der Mitmach-JU fokussiert, also dadurch, indem die Mitglieder auch eingebunden werden, sei es bei Online-Abstimmungen, sei es bei bestimmten Themen. Es gibt jetzt ein Innovationscamp, was jetzt auch kommen soll. Die CDU macht ja auch gerade Ähnliches, versucht die Mitglieder stärker einzubinden, auch natürlich in Grundsatzfragen und auch dabei, wenn es darum geht, einen neuen Leitfaden, ein neues Programm auch aufzusetzen. Wie würdest du das beurteilen? Ist das ein guter Schritt?
Ich weiß nicht, ob das gerade stark genug durchgekommen ist. Mir geht es tatsächlich in ganz großen Teilen auch wirklich um die fehlende Bereitschaft zur inhaltlichen Diskussion. Ne? Also ich eben nur, keine Ahnung, darüber zu reden, wie tritt die JU jetzt nach außen auf oder so, oder die CDU, und wie ist jetzt das Parteilogo und das CI oder so, sondern auch wirklich tiefgründige inhaltliche Diskussionsbereitschaft, also eben diese Bereitschaft zum Dissens, die du angesprochen hast. Bezug auf die Junge Union, ich finde den Ansatz von Tillmann natürlich total gut, erstmal zu sagen, grundsätzlich ist unsere Haltung, jeder soll mitmachen, jeder soll eingebunden werden, ist auch notwendig, denn die Junge Union verliert ehrlich sehr, sehr viele Mitglieder. Und das ist eben einfach ein Umstand natürlich auch der Zeit geschuldet, aber andere Organisationen haben eben auch Mitgliederzuwächse. Das heißt, man kann sich darauf so nicht ausruhen. Ansatz finde ich gut. Ich glaube, das nimmt Tilman mir nicht übel, wenn ich hier auch ein bisschen Kritik anbringe.
Tilman war ja übrigens gerade erst zu Gast hier bei uns, bei der Kasse in Hamburg für ein Insta-Live.
Ja, genau. Aber richtig, also ich sage ihm das auch persönlich, keine Angst. Also ich komme jetzt nicht nur über Konrad Adenauer Podcasts, sondern ich sage ihm solche Dinge auch gerne selber und so, und er nimmt das auch immer total gut auf, wenn da irgendwie mal auch Kritik kommt und so, und das ist ja auch alles vernünftig, dafür ist ja auch die Junge Union da.
Und die Schülerunion ja in diesem Fall.
Mir, ja, genau. Und mir fehlt es da gerade in diesem wahrscheinlich Ende historischen Corona-Jahr, wenn man es so nennen mag, was immer da noch kommen mag, geht es mir an tiefgründiger, inhaltlicher Diskussion und Positionierung. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Den Ansatz finde ich eben gut. Es reicht aber für mich eben nicht, an in der Black Lives Matter-Geschichte People of Color Mitgliedern eine Stimme zu geben über Social Media. Und es reicht für mich auch nicht, Mitglieder zum Einkaufen für ältere Damen und Herren zu motivieren. Das kann nicht der einzige Anspruch einer Jungen Union sein. Das ist ein toller Teil von JU, dass man sagt, wir engagieren uns auch wirklich gesellschaftlich. Das hat einen unfassbaren Mehrwert. Es ist aber eben genauso wichtig, dass wir als die größte parteipolitische Jugendorganisation Europas, freien Welt sagt man ja sogar, dass wir da den Anspruch an uns selbst haben, inhaltlich Maßstäbe zu setzen. Und in so einer Zeit wie der jetzigen meint das vor allem wirkliche, tiefgründige, strukturdurchdringende Lösungsvorschläge zu machen für die großen Probleme, die auf uns zukommen werden. Das wird seine tiefgreifende gesellschaftliche Spaltung. Das werden natürlich große wirtschaftliche Probleme sein. Das wird die europäische Frage sein. Das wird sein Deutschlands und Europas Rolle in der Welt in Konkurrenz zu China. Es sind so riesige Themenblöcke. Dass mir es da ein bisschen an inhaltlichem Mut fehlt, seitens der Jungen Union, da wirkliche Antworten drauf zu finden. Und das würde ich mir eben wünschen von so einer Organisation.
Du meinst also, dass auch, wie du ja schon sagtest, dass auch wir dann als junge Vereinigung oder als junge Parteimitglieder hier viel, viel stärker uns dann auch thematisch einbringen sollen und auch möglicherweise ja mehr Druck ausüben oder mehr Themen dann auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Dann vielleicht nochmal ganz kurz die Rückfrage, geht es dir nur hauptsächlich um die Themensetzung an sich, die Vereinigung wie beispielsweise die JU oder die Schülerunion ansetzen, oder kritisierst du da in dem Fall auch die Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der Vereinigung? Also dass sozusagen das in Anführungszeichen einfache Mitglied sich hier nicht beteiligen mag oder kann möglicherweise.
Das ist ja vielschichtig und ich will hier jetzt nicht der sein, der irgendwie mit so einer Schubkarre von gerade ausgedachten Kritikpunkten, die man immer sammeln kann, irgendwie einfach herkommt und die ablädt oder so, sondern man muss da ja auch selbstkritisch sein. Jetzt mal auf die SU bezogen, haben wir das halt für uns so gesehen, dass das da an inhaltlicher Tiefe fehlt. Und wir sind eben leider jetzt nicht in der Position, dass es irgendwie große Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs hat, wenn wir jetzt da tiefgründige wirtschaftliche Beschlusslagen oder so machen. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern bei uns erwarten die Leute halt, dass wir das in Bezug auf Bildungspolitik machen. Also unsere Mitglieder vor allem, nicht die Leute, sondern unsere Mitglieder. Heißt, wir haben gesagt, okay, wir entwerfen ein inhaltliches Papier, so unter dem Motto, es darf nicht sein wie das CDU-Wahlprogramm, irgendwie tausendseitig oder so, aber es darf eben auch nicht inhaltlich zu oberflächlich sein. Zum Thema Schule danach ist das Motto in Anführungszeichen, Schule nach der Krise, und zwar auch ganz grundsätzlich, was muss sich im Bildungssystem verändern. So, das sind wir angegangen und wir haben davor eine Mitgliederumfrage online geschaltet, die auch immer noch läuft. Also wenn ein paar SUler das hier hören, nehmt mal teil. Ich weiß, dass das noch nicht alle getan haben. Und wir brauchen nämlich da natürlich diese Stimmen auch. Jetzt bezogen auf die Junge Union, die macht ja genau das Gleiche. Da gibt es ja genau diese Beteiligungsmöglichkeiten. Es gab jetzt eben eine große Mitgliederumfrage, auch thematisch. Das finde ich total super, ne? Und wir sind natürlich auch durch Corona einfach sehr eingeschränkt in dem, was wir dieses Jahr tun können. Wir können halt leider keine Mitgliederkongresse veranstalten oder was auch immer. Es ist aber eben das, was ich mir auf Dauer wünschen würde, dass halt die Veranstaltungen mal ganz platt gesagt irgendwie Mitglieder offen werden. Natürlich müssen das am Ende die Delegierten sein, die da irgendwelche Beschlusslagen treffen, aber es muss halt nur möglich sein, dass Leute, die einfach so Lust haben, da mit dazukommen können, sich für solche Themen anmelden können. Natürlich spricht immer irgendwas auch dagegen, aber das muss halt an irgendeinem Punkt auch machbar sein, weil wir gar keine andere Wahl haben. Wir müssen diese Leute auf kurz oder lang persönlich beteiligen und begeistern.
Da sprichst du doch aber genau das schon an, dass wir dadurch ja auch ermöglichen, jüngeren Menschen, die ja auch an einzelnen Themen möglicherweise interessiert sind oder natürlich interessiert sind, dann hier auch direkt auch innerhalb der Parteistrukturen ja eine Rolle zu spielen und dann auch teilzunehmen und ihre Meinungen dann zu artikulieren. Was mich tatsächlich dann noch interessieren würde, da wir ja sehr viel jetzt über die Generationen geredet haben und auch die Meinung und die Partizipation jüngerer Menschen. Was ist für dich generationengerechte Politik?
Das ist eine sehr schöne Frage. Junge Union oder oft Jugendorganisationen antworten sie ja häufig mit dem Ansatz, dass wir natürlich irgendwie Respekt vor den Alten haben und so weiter. Aber die Alten eben vor allem auch mal auf uns gucken, auch gerade was Schuldenpolitik angeht und so weiter. Den Ansatz finde ich grundsätzlich gut. Was aber, finde ich, zu wenig im Vordergrund steht, ist der Zusammenhaltsaspekt unter den Generationen. Jetzt kann man wieder sagen, gerade eben hat er noch irgendwie Mangel an Dissenslust irgendwie vorgeworfen und jetzt sagt er, die Generationen müssen da enger zusammenhalten. Ich meine das im Sinne eines viel intensiveren, generationenübergreifenden Austauschs an Meinung und Personen. Und da ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt der, dass die junge Generation, und das ist, glaube ich, das konkrete Problem, was wir thematisieren müssen, die junge Generation ist in unserer Gesellschaft einfach in der Unterzahl. Das ist so. Das ist das demokratische Problem, was wir als junge Generation haben. Wenn jetzt die Grünen in der Umfrage bei jungen Leuten irgendwie bei halt 48% landen oder so, dann kann man immer sagen, ja, ist doch gut so und so, aber nein, das ist kein Argument, sondern die jungen Leute sind natürlich genauso souverän dazu berechtigt, ab 18 Jahren, sage ich jetzt mal, in diesem politischen System zu partizipieren, wie alle anderen. Und da muss man aus meiner Sicht die demokratischen Verhältnisse in einigen Strukturen, also jetzt nicht im Parlament oder so, keine Quote, das ist alles Schwachsinn, aber innerhalb einer Partei oder innerhalb eines Verbandes, dort, wo solche inhaltlichen Beschlüsse gefasst werden oder bei irgendwelchen Anhörungen oder so, bei irgendwelchen Ausschusssitzungen, muss man das vielleicht ein bisschen ausgleichen, dass da die junge Generation demokratisch eine stärkere Stimme hat. Denn es ist ja einfach folgendes Problem. Jetzt kann man sagen, es ist Demokratie und wenn die in der Unterzahl sind, sind die in der Unterzahl und ältere Menschen haben genauso ein Recht darauf, ihre Vorstellungen zu verwirklichen und sind dann halt auch in der Überzahl und dann ist das so. Das ist gar keine Frage. Es ist einfach nun mal so, aber dass die Zeit vorwärts und nicht rückwärts läuft und dass wir eben wir diejenigen sind, die in ein paar Jahren dann mit ein, zwei anderen Generationen in der Mehrheit sein werden und unter den Voraussetzungen, die man uns hinterlassen hat, in dieser Gesellschaft groß werden müssen. Wir mehr schaffen wollen bei uns im Land und auch immer verweisen auf andere Länder, wo alles viel schneller geht und so, dann müssen wir auf Dauer der jungen Generation demokratisch, eben nicht durch Quote, sondern eben in diesen vorparlamentarischen Strukturen irgendwie demokratisch zu einer stärkeren Stimme, zu einem stärkeren Stimmenanteil.
Das war ja da, wo wir beim Thema mehr Akzeptanz beispielsweise waren. Also wie du ja schon sagtest, es geht ja nicht darum, die demokratischen Strukturen hier irgendwie auszuhebeln, sondern grundsätzlich ja auch mehr Akzeptanz zu schaffen, auch gegenseitig voneinander zu profitieren, meiner Meinung nach. Heißt, einerseits kann man ja auch als junger Mensch auch gerade in unserem Parteiensystem von den älteren, erfahrenen lernen, ja, also von deren Erfahrungen auch profitieren und andererseits die natürlich auch von uns, ja. Also ist es ja nicht so, dass sich die junge Generation mit bestimmten Themen irgendwie schlechter auskennt, sondern teilweise ja auch ganz, das Gegenteil der Fall. Und Finn, du hast es sehr, sehr, sehr kritisch analysiert und sehr kritisch betrachtet, aber auch inhaltlich sehr, sehr pointiert und sehr, sehr gut, weil wir haben, glaube ich, alle sehr gut verstanden, welche Kritikpunkte du aufbringst, auch wie sich unsere Parteiendemokratie gerade verändert oder auch verändern muss und wie auch sich die Arbeit politischer Vereinigung der Unionsfamilie, also der Schülerunion, der Jungen Union, auch anders aufstellen kann und sich auch möglicherweise anders adaptieren kann. Ich würde mich an dieser Stelle, da wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind, doch erstmal wirklich ganz recht herzlich bei dir bedanken für diese doch inhaltlich sehr, sehr validen und sehr, sehr guten Einblicke, die du uns gegeben hast. Würde mit lieben Grüßen von Hamburg nach Schleswig-Holstein, also auf den Acker vor Hamburg, wie wir so ungefähr immer ganz schön sagen. Ich dachte, jetzt kommt gleich der Konter von dir.
Ja, ihr seid halt auch nichts anderes als unser Industrieneubaugebiet, ne? Aber die Leute wohnen halt da, wo es schön ist, vorm Acker.
Da, wo es schön ist, aber arbeiten da, wo die Wirtschaft brummt.
Ich lasse sie gerne bei euch arbeiten. Nein, Quatsch. Aber wir haben ja ein ganz gutes Verhältnis als Schleswig-Holsteiner und Hamburger.
Das
ich bin mal froh als Schleswig-Holsteiner, wenn wir mal die große Stadt zu sehen bekommen. Und ihr seid froh, wenn der Flieger nach Sylt noch geht oder man halt nicht so lange braucht, um am Timmendorfer Strand zu sein oder so.
Das stimmt. Das ist ein valider Punkt. Hamburg und Schleswig-Holstein halten da zusammen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Podcast hier auf die Beine gestellt heute. Trotz Corona-Zeiten, trotz örtlicher Distanz. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Tom, für die Einladung. Bis ganz bald mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.